Liebe Schwestern und Brüder, ich möchte euch zunächst erzählen, wie ich auf den Predigttext für den heutigen Sonntag gekommen bin. Also am 1. Mai, das ist Mittwoch vor einer Woche, da habe ich gestaunt, das Bauamt in Bremen an einer Stelle eine Bürgersteigkante gebaut habe, wo ich eigentlich rüberfahren wollte, und die war mir dann im Wege und da bin ich umgefallen. Seitdem kann ich meine rechte Hand nicht so gebrauchen. Das heißt, ich kam nach Hause, habe mich hingelegt und habe an diesem Tag sehr viel Fernsehen gesehen. Und da war zunächst von der Gewerkschaft der große Tag da in Nürnberg. Dann war der Eröffnungsgottesdienst vom Kirchentag. Und dann habe ich auf einmal gedacht, ganz egal, ob ich in Hamburg oder Nürnberg gewesen wäre, die haben da genau das Gleiche erzählt. In Hamburg viel schöner, sehr viel kreativer, nicht mit so beißender, kämpfender, rauer Stimme, weil da eine nette Bischöfin sprach. Aber morgens haben sie mir erzählt, was ich auch schon immer wusste, aber was ich denke, was man sagen soll, es gibt Leute, die haben bei uns zu viel Geld und die sollten abgeben. Und es gibt Leute, die haben zu wenig und denen sollten wir was Gutes tun. Und wir sollten auch die Frauen nicht benachteiligen. Und das haben sie auch nachmittags erzählt. Und da war ein ganzer neutestamentlicher Gottesdienst, ohne dass überhaupt nur einmal der Name Jesus Christus vorkam. Und da fiel mir dieses Bänkellied ein aus Jesaja 5. Da habe ich dann so gelegen und gedacht in meiner Fantasie, wenn das heute passieren würde, auch auf unserem Bundesrat, was damals passiert ist. Dass da ein Prophet eine Gitarre genommen hat und wie ein Bänkelsänger öffentlich aufgetreten ist. Der war nicht im Programm vorgesehen. Und bei der ersten Hälfte seines Liedes haben sich auch alle gefreut. Und bei der zweiten Hälfte nicht mehr. Das heißt, damals, als das Ganze bei Jesaja, Kapitel 5, ihr könnt das nachlesen und auch gleich mitlesen, passierte, da war folgende Situation, die war gar nicht so ganz anders als unsere Situation. Da war ein großes Fest, da gab es viele Gründe, zufrieden zu sein zu dem Zeitpunkt. Der zwischenstaatliche Handel blühte da, das war also noch vor der babylonischen Gefangenschaft. Der wirtschaftliche Aufschwung war da, die Außenhandelsbilanz stimmte. Das sind alles Gedanken, die stehen in 2. Könige aus dieser Zeit. Also die habe ich mir nicht ausgedacht. Die Menschen staunten damals schon über technische Wunder, weil da plötzlich besondere Schiffe gebaut wurden und Türme errichtet wurden von einer Höhe, die man bis dahin noch nicht kannte. Die Karawanen damals bringen Elfenbein ins Land, Edelmetalle und viele andere Erzeugnisse. Also da waren die alle rundum zufrieden, dass es ihnen gut geht und feierten ein Fest. Und gewiss, wenn man kauft und verkauft, dann muss man auch manches in Kauf nehmen. Man kann sich seine Partner nicht immer aussuchen, das war auch damals so. Das heißt, mit den Außenhandelskontakten kamen auch außer israelitische Lehren und Einflüsse ins Land, so wie auch heute. Die asiatischen Religionen eine größere Konjunktur haben, auch von den Versammlungen in unserem Land als unsere Kirchen hier zurzeit. Und da kam eben heidnisches Denken nach Israel, auch gerade was den Bereich der sexuellen Verfehlungen anging. Und der König musste kompromissvoll sein, um diese Handelsbeziehungen nicht zu stören. Also wenn man die Zeit liest, den Beginn der Tätigkeit des Propheten Jesaja, dann gibt es so viele Parallelen zu unserer Zeit. Und alle sind dankbar, dass es uns gut geht. Und wir hören ja auch immer wieder von unserer Regierung, dass es von all den Staaten in der EU, die auch zum Teil große Nöte haben, also uns bislang am allerwenigsten betroffen hat und dass wir Grund haben, dankbar zu sein. Und da tritt nun plötzlich jemand auf, mitten in dieser Festfreude und singt dieses Lied vom unfruchtbaren Weingärtner. Und wenn ihr es hier nach der Luther-Übersetzung einmal mitlest, dann will ich es nach der guten Nachricht tun. Da hat der Übersetzer oder das Übersetzerteam versucht, diesen Text ebenfalls in Strophen zu bringen. Aber ihr könnt parallel dazu einmal hier auf der Rückseite mitlesen. Hört mir zu, ich singe euch das Lied meines Freundes von seinem Weinberg. Auf fruchtbarem Hügel, da liegt mein Stück Land. Dort hackt ich den Boden mit eigener Hand, ich mühte mich ab und las Felsbrocken auf, baute Wachstum und Kälte, setzte Reben darauf und süße Trauben erhoffte ich zurecht. Doch was dann im Herbst wuchs, war sauer und schlecht. Jerusalems Bürger, ihr Leute von Juda, was sagt ihr zum Weinberg? Was tätet ihr denn da? Die Trauben sind sauer. Entscheidet doch ihr, war die Pflege zu schlecht? Liegt die Schuld denn bei mir? Ich sage euch, Leute, das tue ich jetzt. Wegreiß ich die Hecke als Schutz eins gesetzt. Zum Weiden sollen Schafe und Rinder hinein. Und die Mauer ringsum, die reiße ich ein. Zertrampelnden Füßen geb ich ihn, also den Weinberg, preis. Schlecht lohnte mein Weinberg mir Arbeit und Schweiß. Ich will nicht mehr hacken, das Unkraut soll sprießen, der Himmel soll ihm den Regen verschließen. Der Weinberg des Herrn seid ihr Israeliten, sein Lieblingsgarten Juda seid ihr. Er hoffte auf Rechtsspruch und erntete Rechtsbruch. Statt Liebe und Treue nur Hilfeschreie. Das steht in der Bibel, dieses Weinberglied. Also, da tritt jemand auf und tut das, was man immer auftun sollte, wenn man die Aufmerksamkeit haben will. Nun sind wir hier in einer überschaubaren Gemeinde, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, wir hätten hier ein großes Fest oder eben den Kirchentag. Und da knüpft jemand an, was allen gemeinsam war. Weinberg, das war Leben, das war für die Israeliten Existenz, das war gleichzeitig auch ein Bild für Liebe. Wer das Hohe Lied der Liebe liest, da spielt sich fast alles in einem Weinberg ab und ist auch immer gleich ein Bild für Beziehungen, die gelingen, wo also Frucht entsteht, wo man etwas ernten kann, wenn man etwas investiert. Und das singt er. Also hier, ich habe einen Weinberg auf fruchtbarem Hügel gepflanzt. Und ich habe alles getan, damit da alles gelingt. Ich habe mehr getan, als man normalerweise tun muss. Ich habe um diesen Weinberg nicht nur eine Hecke zur Abgrenzung an den Nachbarn gepflanzt und eine Hecke schützt, hängen bleibt. Nein, ich habe auch eine Mauer noch zusätzlich gebaut. Also einen doppelten Schutz. Eine Mauer, die schützt vor dem Einbruch und vom Eindringen von Fremdlingen. Und ich habe gehackt. Und ich habe das getan, was man tun muss. Ich habe alle Steine weggesammelt, die sonst im Weg liegen und verhindern würden, dass da etwas fruchtbar wächst, und habe aus diesen Steinen im Grunde eine Mauer gemacht, die zum Schutz werden kann. Also ich weiß nicht, was man sonst noch tun kann. All das habe ich getan, Unkraut gejätet. Und dann habe ich gedacht, wenn es Herbst wird, dann werde ich auch was ernten. Und was war? Nur saure Beeren, kümmerliche kleine Beeren. Nun passiert eine Wende. Dieser Bänkelsänger, der dort öffentlich auftritt, der sagt nun seinen Zuhörern: Nun urteilt doch mal bitte selbst. War ich denn schuld, dass da jetzt nichts ist? Und dann ist sicherlich ein Gemurmel entstanden, die Antworten kennen wir nicht. Aber dann passiert auf einmal das, was schon einmal vorher im Neuen Testament passierte. Da gab es einen König, der hatte, um einen Ehebruch zu vertuschen, sogar einen Feldherrn zum Freischuss quasi ausgeliefert. Und zudem kommt ein Prophet und erzählt ihm eine Geschichte. Der König hört aufmerksam zu. Da war einer, der hatte ganz viele Schafe. Und einer hatte nur eins. Und als dieser Reiche, der so viele hatte, ein Fest feierte und dem einen das auch noch wegnahm, Da sagt der König, wenn das so ist, dann verdient der den Tod. Und dann guckt Nathan den König an und sagt, du bist der Mann. Und der Bänkelsänger hier in Jesaja 5, der sagt den Leuten, die bis dahin noch staunten, dass einer so viel Mühe investiert hat in einen Weinberg, er sagt diesen Leuten, das seid ihr. Der Weingärtner ist Gott. Und der hat euch, meinem geliebten Volk, so viel Gutes getan. Er hat um euch herum einen Schutzwall gebaut durch seine guten Ordnungen, dass das Böse nicht einbrechen kann. Er hat eine Hecke um euch gebaut. Er hat alles, worüber man stolpern kann, im Grunde genommen und in Segen verwandelt und aus Steinen, die herumliegen und Land unfruchtbar machen, hat er eine Schutzmauer gemacht. Und er hat euch immer wieder Regen geschenkt. Er bewässert euch durch sein Wort. Da sind die in Staunen gekommen. Und dann kommt die entscheidende Frage, ist denn nun Gott dran schuld, dass ihr ihn vergessen habt in eurem Wohlstand, dass ihr ihn vergessen habt in all dem, was ihr gut erlebt? Ist er daran schuld? Ist er daran schuld, dass die Trauben sauer sind und dass keine Frucht gebracht wird? Und dann kündigt er an, dass Gott sagt, ich werde die Hecken wegreißen, die ich als Schutz einst gesetzt. Tiere sollen da rumtrampeln und alles vernichten, die Mauer reiße ich ein. Der Weinberg hat das nicht gelohnt, was ich investiert habe. Das ist die Situation für dieses Lied. Und nun stelle ich mir vor, ich habe auch Versuche gemacht, aber ich will euch nicht hier unterhalten, weil wir auch nicht das Gremium sind, das an der Stelle was entscheidend ändern könnte. Es wäre jemand auf dem Kirchentag aufgetreten. Und ich stelle mir vor, was hätte der gesungen? Und es wäre jemand auf unserem Bundesrat aufgetreten, was hätte der gesungen? Der hätte vermutlich am Anfang auch, ähnlich wie wir es in dem Bericht gehörten, gesagt, ihr seid meine Leute, die ich liebe. Und er hätte manches gelobt. Aber vielleicht hätte er zum Beispiel an unserem Bundesrat gesagt, hört einmal her, ihr habt eine Bibel, und ihr habt daraus sogar zitiert, aber warum zitiert er immer nur die Hälfte? Und dann hätte er einem gesagt, der fröhlich erzählt, dass er den Menschen erzählen will, dass wir alles Freunde Gottes sind. Sein Hauptziel ist, den Leuten zu sagen, das Reich Gottes ist unter uns. Also ist schon da. Und der Bänkelsänger hat gesagt, lies mal weiter. Da steht, das Reich Gottes ist mitten unter uns und deshalb tut Buße. Der Satz kam nicht. Der wurde sogar nachher noch verteidigt. Oder hätte einem anderen, der gesagt hat, und auch biblisch richtig, dass Paulus im Grunde sagt, Freiheit ist das große Thema. Steht da. Der Bänkelsänger hat gesagt, lies mal weiter, da steht, die Freiheit darf aber nicht zum Mantel eurer Bosheit werden. Und ich glaube, dann wären solche Leute auf einmal Störenfriede gewesen. Und da wir uns jetzt nicht über die Not anderer Gedanken machen, möchte ich nicht euch vorlesen, was ich dem Kirchentag zugesungen hätte, wenn Gott mir diese Chance gegeben hätte. Aber wir müssen an uns denken, auch jetzt gar nicht an den Bundesrat. Hier wird ja in diesem Bänkellied die Trauer besungen, die der Investor hat, und der nun ausschaut, was ist geworden. Und da würde er auch mir einiges vorsingen müssen und sicherlich auch dir. Dann würde er, wenn wir jetzt einen Blick ins Neue Testament machen, sagen, der Weingärtner bin ich, der Vater im Himmel, der seinen einzig geliebten Sohn sich vom Herzen gerissen hat und als Weinstock in diese Welt gestellt hat. Der Weinstock ist Jesus. Und er würde fragen, seid ihr Reben, die Frucht bringen? Ich habe euch einmal erzählt, dass ich einem Amerikaner zugehört habe, der über diesen Text gepredigt hat. Und zwar sehr, sehr ernst. Jede Rebe, die keine Frucht bringt, die wird er abschneiden und die verdorrt. Aber der verwechselte immer das Wort Reben mit einem anderen Ausdruck. Und deshalb, obwohl er sehr ernst sprach, mussten die Leute immer schmunzeln. Und er wurde immer irritierter, weil er immer sagte, ihr seid alles Raben am Weinstock und er wird jede Rabe abschneiden und so. Da war ein bisschen seine Wirkung verfehlt, ja. Aber lest nochmal diesen Text aus Jesaja 5 unter dem Gesichtspunkt, dass wir mit unserer begrenzten Fantasie uns in die Gedanken und in das Herz unseres Gottes hineindenken. Und der hier sagt, und das kann man ja heute auch diese Stadtviertel fokussiert und aufruft, Zietenstraße, und sagt, was habe ich nicht alles investiert. Der Weinstock selbst ist nicht schuld daran, wenn ihr keine Frucht bringt. Das ist mein Sohn Jesus, von dem Ströme lebendigen Wassers ausgehen. Und der gesagt hat vor seiner Erhöhung, dass wir die Kraft des Heiligen Geistes empfangen werden und nun als seine Stellvertreter hier sind. Und er würde fragen, du bist doch schon 40 Jahre dabei. Ich hatte, glaube ich, vor 2 Jahren mein 52. Taufjubiläum. Was habe ich nicht alles investiert in dein Leben? An Liebe, an Vertrauen, an Barmherzigkeit, an Vergebung. Dann, um mit den Worten unseres Textes zu sagen, die Trauben bei dir sind sauer, sie sind kümmerlich. War meine Pflege zu schlecht? Und er würde sagen, ich habe investiert meinen Sohn Jesus. Und das ist das Entscheidende und das ist letztlich auch das Entscheidende für unseren Bund. Werden wir den Menschen sagen, als Gott, der Vater im Himmel, merkte, dass sein Sohn im Grunde, der die Menschen warnen wollte, den er ja zuletzt sandte, sagt die Bibel, nachdem er vorher Propheten gesandt hat, dass sie diesen Sohn genommen haben und ihn getötet haben. Und wir werden nur Zukunft haben, wenn unser Glaube auf Golgatha geboren wird. Alle anderen Themen, dass wir den Menschen in der Welt helfen wollen, das wollen auch viele andere Menschen guten Willens, die nicht Christen sind. Aber Glaube, der auf Golgatha geboren wird, der ist in der Spur dessen Herrn, der sagt, mich dürstet. Und der deshalb auch weiß, dass ich dafür zu sorgen habe, dass andere satt werden und dass der Lebensdurst gestillt wird. Glaube, der auf Golgatha geboren wird, der hört, das ist deine Mutter und das ist dein Sohn. Der wird auch dafür sorgen, dass Beziehungen, und das ist ganz wichtig heute, und ich glaube, das ist auch das Geheimnis, wenn Menschen nicht nur einmal irgendwo in eine Gemeinde hineinschauen, sondern am nächsten Sonntag wiederkommen, dass sie spüren, da kann ich in ein Netzwerk von Beziehungen aufgenommen werden. Da interessiert sich jemand, wenn wir zusammen eine Tasse Kaffee trinken, an meinem Ergehen. Aber der Glaube darf nicht nur aus Mitmenschlichkeit kommen, weil man dann nett und freundlich ist, sondern der muss aus dieser inneren Überzeugung gekommen sein, ich habe einen Herrn, der sich für mich interessiert. Und glaube, der auf Golgatha geboren ist, denkt an die Losung auch heute, der weiß, wenn es um Vergebung geht, auch um Vergebung untereinander, dann muss ich Vorleistungen erbringen. Dann darf ich nicht warten, dass der andere den ersten Schritt tut, selbst wenn ich 70% im Recht ist und der nur 30. Oder wenn ich überzeugt bin, ich bin insgesamt im Recht. Denn Jesus hat nicht gewartet, bis die gebettelt haben um Vergebung, sondern hat gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das ist das, was Gott auch uns fragt und was er die Gemeinde fragt. Ob die Hauptsache ist. Aber aus dieser Hauptsache ergeben sich alle diese anderen Themen, die wichtig sind und die zu unserer Existenz in der Gesellschaft, in der Familie und der Welt gehören. Aber sie müssen von der Mitte her, von Jesus, dem Gekreuzigten, beantwortet werden, wenn sie Zukunft haben sollen. Und Jesus sagt ja nicht, dass wir Frucht bringen. Also ich habe mich gefreut, dass die Kollekte am Eröffnungsgottesdienst 9.000 Euro waren. Und das hilft. Aber wir sollen auch Frucht bringen, die bleibt. Und Frucht, die bleibt, das ist das, was wir nicht mehr so gerne hören. Und darüber könnte ich eine Stunde referieren, was auch notvoll früher war. Ich bin nach so vielen Gottesdiensten früher nicht aufgebaut nach Hause gegangen, sondern bedrückt, wenn unser Pastor vorne uns deutlich macht, wer hat von euch schon einen Menschen zu Jesus geführt, und wenn du keinen zu Jesus geführt hast, nicht, dann haben wir hinterher das Lied gesungen, muss ich stehen mit leeren Händen. Aber die Frage ist ja trotzdem berechtigt, sie darf nur nicht so als Drohung kommen und mich hinterher noch kleiner und trauriger machen, sondern sie muss mich ermutigen. Und ich denke an einen Arzt, einen Christen, der im Krankenhaus erzählt, oder eine Krankenhauserfahrung erzählte. Er sagte, das ist ein Chirurg, er hätte eine Frau dann entlassen und dieser Frau beim Aufwiedersehen sagen, folgenden Satz gesagt: Ach, liebe Frau, Sie wissen doch sicherlich, wem Sie auch dankbar sein sollten. Und da war die ganz verschüchtert und sagt, Herr Doktor, ich habe Ihnen doch schon gedankt. Und er sagte hinterher, seitdem sage ich den Leuten, wenn ich Jesus meine, auch den Namen Jesu. Das heißt, er wollte diese Frau hinweisen, dass sie eigentlich Gott dankbar sein sollte und Jesus dankbar sein sollte. Und das wurde auch angefragt von jemand, ob wir uns nicht schämen, auch sogar untereinander zu erzählen, was Jesus tut. Und wenn ich ein Bengelsänger wäre, auf dem Kirchentag, 100%, bei uns auch zum Teil, dann würde ich die Frage stellen, habt ihr den Namen vergessen? Also im gesamten Präsidentenbericht kommt der auch nicht vor. In dem alleine Heil ist, es ist uns unter dem Himmel kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden sollen und selig werden sollen, als der Name Jesu. Und die Apostel haben kein Redeverbot bekommen. Die Meinung der Kirche als eine gesellschaftsrelevante Einrichtung, die Stimme der Kirche, ist ja auch gefragt. Also da durften sie auch Beiträge geben. Es wurde ihnen nur verboten, diesen Namen zu nennen. Und was sagt Petrus? Wir können es nicht lassen, dass wir nicht reden sollten von diesem Namen Jesus Christus. Das ist der Schlüssel. Das ist keine magische Formel, sondern das drückt Liebe zu einer Person aus. Also, ein fröhliches Fest, wo man in Selbstgenügsamkeit zusammen ist und sich von mir aus auch immer noch freut, dass wir die größte Freikirche sind, die wird gestört, die Festesfreude, durch jemand, der sich zu Wort meldet und sagt, Ihr habt den entscheidenden Faktor auf der Rechnung eures Lebens und auf der Rechnung eurer Verantwortung für Kirche und Gesellschaft vergessen. Und das ist Jesus, der Weinstock, und wir sind die Reben. Dann doch einmal einen jetzt nicht in konkrete Situationen gemünzten Text vorlesen, den ich mir aufgeschrieben habe. Hört das Lied meines Geliebten von seinem Weinberg. Hört das Lied meines Geliebten über meine und seine Wächter im Weinberg. Hört ihr Männer und Frauen, die ihr unsere Gemeinde leitet, zur Gemeinde gehört das Lied vom Weinberg. Hört, die ihr mir dienen wollt. Warum sitzt ihr im Turm und beschäftigt euch mit euch selbst? Warum lasst ihr euch ablenken durch tausend Dinge und verzaubern? Warum denkt ihr über meine Weisungen nach, anstatt sie zu tun? Warum gibt es unter euch so viele Nebenfragen, die zu Hauptfragen geworden sind? Warum liegt ihr nicht auf den Knien? Warum sucht ihr Erkenntnis in Büchern? Und warum sucht ihr nicht mich selber, euren Gott, auf den Knien? Habe ich vergeblich meine Arme ausgestreckt am Kreuz? Habe ich vergeblich geschrien in meiner Todesstunde? Habe ich vergeblich euch errettet im Durchhalten meiner Liebe? Tut von euch das Flimmerwerk der Sünde. Ihr sollt Gefäße meines Geistes, ihr sollt ein Strombett meiner Liebe, ein Flutbett meiner Heiligkeit sein. Sucht die Steine auf, bückt euch, baut die Mauern neu, um mein Weinberg zu sein. Habt Mut zur Abgrenzung, damit die Besitzverhältnisse klar werden und nicht jede Überzeugung unter euch rumtrampeln darf. Ihr, meine Gemeinde, empfangt eure Siege auf den Knien. Sie bringt mir ihre Bitten, die Gemeinde, im Lobpreis. Ich will euch reich machen durch mein Wort. Ich will euch überfließend beschenken durch meine Gegenwart. Ich will euch Frucht schenken. Dazu schenke ich euch Regen, das Land soll aufblühen. Wendet euch ab von strohtrockener Philologie, öffnet euch meiner Stimme und meinem Willen und meiner Kraft.